Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, den 2. Juli. Heute berichten wir über folgende Themen. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen in Frankreich. Viele KandidatInnen haben sich für die Stichwahl vom kommenden Sonntag bereits zurückgezogen, um die Mehrheit des Rassemblement National zu verhindern.
Davon kommen viele aus der Linken, weil sie sagen, wir respektieren das antifaschistische Prinzip Sperre gegen die extreme Rechte. Aber es gibt auch Kandidaturen aus der wirtschaftsliberalen Mitte, die auch zurückgezogen wurden.
So der Journalist Bernhard Schmidt aus Paris. Und vor dem Sturm ist nach dem Sturm in der Klimakrise. Wie geht die Stadt Bern mit drohenden Hochwassern wegen Starkregen um? Antworten auf diese Frage im zweiten Teil unserer Serie zu Klimaanpassungen in der Stadt. Heute mit einer Reportage über einen Wirbelfallschachtbau. Bei diesem Bauwerk mit dem sperrigen Namen handelt es sich um
ein Bauwerk, das wir benötigen, um die Höhendifferenz zu überwinden. Also wir vernichten hier Energie, also Geschwindigkeit, Höhenenergie. Wenn wir das Wasser von hier direkt Richtung Wohlensee ableiten würden, hätten wir zu viel Geschwindigkeit im System. Und dann würde es im Wohlensee unten, wo es rausgeht in den See, ja, würde es dann eine Flut erzeugen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr dabei seid.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Kurznachrichten des Tages. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat gestern das revidierte Sozialhilfegesetz vorgestellt. Kernelement ist dabei das neue Fallführungssystem. Dies soll künftig eine Entlastung bei administrativen Aufgaben bringen. Zudem legt das Gesetz den einzelnen Gemeinden ein Selbstbehalt auf ihren Sozialhilfekosten auf. Das neue System setze für die Gemeinden einen Anreiz zur Kosteneffizienz, so der Kanton. Diesen Selbstbehalt lehnt die Grüne Partei des Kantons Bern dezidiert ab. Er setze falsche Anreize. Sie würden der Revision des Sozialhilfegesetzes insgesamt sehr kritisch gegenüberstehen, so die Partei gestern. Der Gesetzentwurf geht nun bis Mitte Oktober in die Vernehmlassung. Der Berner Sicherheitsdirektor Philipp Müller steht in der Kritik wegen einem mutmaßlich unerlaubten Drohnenflug. In einer Videobotschaft hat Müller in der Berner Altstadt eine Drohne steigen lassen. Die Bewilligung für diesen Drohnenflug soll Müller aber nicht gehabt haben, wie SRF Investigativ berichtet. Nach den Unwettern in der Südschweiz werden im Tessin mindestens 5 Personen, im Wallis eine Person vermisst. Mindestens 4 Personen kamen ums Leben. Im oberen Matschatal sei das zerstörte Strom- und Mobilfunknetz größtenteils wiederhergestellt worden, so SRF. Nach Deutschland. Erneute Verurteilung für den AfD-Politiker Björn Höcke. Der Politiker soll auf einer Veranstaltung in Gera die verbotene Aussage «Alles für Deutschland» geäußert haben, das berichtet der Deutschlandfunk. Es handelt sich dabei um eine Parole der nationalsozialistischen Sturmstaffel SS. Schon im Mai war Höcke wegen Verwendung der gleichen Parole verurteilt worden. Und damit in die USA. Teilsieg für Donald Trump vor dem Supreme Court. Der Gerichtshof hat entschieden, dass ehemalige Präsidenten eine Immunität genießen, zumindest für offizielle Amtshandlungen. Das zuständige untere Gericht muss nun feststellen, auf welche Verfahren gegen Trump diese Immunität Anwendung findet. Wichtig ist dies vor allem für den Prozess gegen Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Der Beginn dieses Prozesses rückt wegen des gestrigen Entscheids des Supreme Courts nach hinten und wird aller Voraussicht nach erst nach den Wahlen im November abgehalten. Dies verbessert Trumps Position im Wahlkampf. Der amtierende Präsident Joe Biden kritisierte den Entscheid des Supreme Courts, dass der Präsident Immunität genieße, untergrabe die Rechtsgleichheit in den USA.
No one is above the law, not even the President of the United States. Today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed.
So Biden in einer gestrigen Rede. Und damit schließlich zum Wetter. Der Mittwoch wird teils regnerisch bei 18 Grad. Am Donnerstag zeigt sich vereinzelt die Sonne bei 21 Grad.
Rabe-Info.
Nach Frankreich. Es ist ein herber Verlust für die Regierungspartei Macrons. Macron wollte mit den vorgezogenen Parlamentswahlen seine relative Mehrheit im Parlament bestätigen. Bei der ersten Runde von vergangenem Sonntag holte die rechtsextreme Rassemblement National ein Drittel der Stimmen. Zweitstärkste Kraft mit 28% der Stimmen wurde das neu gegründete linke Bündnis Nouveau Front Populaire. Das Bündnis des amtierenden Macron wird nur drittstärkste Kraft. Macrons Taktik scheint nicht aufzugehen. Am kommenden Sonntag findet die zweite Runde der Parlamentswahlen statt. Bis heute Abend müssen sich die KandidatInnen für die Stichwahlen offiziell anmelden. Bernhard Schmidt ist Journalist und lebt in Paris. Ich habe ihn gefragt, wie viele KandidatInnen der Mitte und des linken Wahlbündnisses ihre Kandidatur bereits zurückgezogen haben, um eine Mehrheit des Rassemblement Nationals zu verhindern.
Es sind schon viele Kandidaturen zurückgezogen worden. Es hätte nach dem Ergebnis der ersten Runde circa 300 triangulär, also Wahlgänge zu dritt, geben können. Es sind jetzt noch 125 von gut 300 ursprünglich. Das heißt, es haben 186 Kandidaten oder Kandidatinnen erklärt, dass sie sich zurückziehen. Davon kommen viele aus der Linken, weil sie sagen, wir respektieren das antifaschistische Prinzip, Sperre gegen die extreme Rechte. Aber es gibt auch Kandidaturen aus der wirtschaftsliberalen Mitte, die auch zurückgezogen wurden.
Es wurden sowohl also Kandidaturen von Linken wie auch von Mitte-KandidatInnen zurückgezogen. Es gibt nun grob zwei Szenarien. Das erste, diese Taktik, eben Linke und Mitte-Stimmen zu vereinen, ist erfolgreich und eine Mehrheit des Rassemblement National im Parlament kann verhindert werden. Das zweite Szenario, diese Taktik ist nicht erfolgreich. Was würde das heißen, wenn das Rassemblement National die absolute Mehrheit hätte im Parlament, insbesondere für die Präsidentschaft Macrons?
Das würde natürlich bedeuten, dass sie gesetzgeberisch auf der Gesetzgebungsebene durchregieren können. Das heißt, dass sie mit ihrer eigenen Mehrheit Gesetze beschließen können. Das hieße tatsächlich eine starke Einschränkung der Vollmachten, die dem Staatspräsidenten verbleiben. Da geht es unter anderem um die Frage der Ukraine-Hilfe. Macron hat sich ja verbal aus dem Fenster gehängt mit der höchst umstrittenen Ankündigung, möglicherweise französische Militärs in die Ukraine zu entsenden, was immer man dazu denkt. Und das Rassemblement National schießt da quer. Es wird im Übrigen verdächtigt, pro-russische Sympathien zu hegen, auch wenn sie seit dem Überfall auf die Ukraine etwas verschwiegen werden. Es gibt tatsächlich einen gewissen Überhang pro-russischer Sympathien, aber da wäre sicherlich ein Knackpunkt.
Sie haben jetzt das Szenario der absoluten Mehrheit des Rassemblement Nationals beschrieben. Es gibt aber auch das Szenario, dass es eben zu einer relativen Mehrheit kommt. Sie haben es gerade auch angesprochen, dass eine andere Partei noch stärker wird als das Rassemblement National im Parlament. Das ist mittlerweile unwahrscheinlich. Was heißt es denn jetzt, wenn das Rassemblement National vielleicht nicht die absolute Mehrheit, aber doch immerhin noch die relative Mehrheit hat? Droht da im Parlament ein politischer Stillstand?
Möglicherweise ja. Also in den letzten zwei Jahren wurde ja mit relativen Mehrheiten regiert durch das Macron-Lager, weil es keine absolute Sitzmehrheit mehr gibt seit Juni 2022, weil es tatsächlich drei große Blöcke gegeben hat, den rechtsextremen, rechtsautoritären, nationalen, rassistischen, den wirtschaftsliberalen Mitteblock, der jetzt zusammenschnurren wird, weil er der große Verlierer zwischen den dreien ist. Nicht ganz so drastisch wie vermutet, weil dessen Wählerschaft jetzt nochmal mobilisiert wird durch die rechte Gefahr, aber es wird trotzdem der Verlierer sein. Und der linke Block, der wiederum sehr heterogen ist und der im Falle in Regierungsverantwortung zu kommen, was unwahrscheinlich ist, auch auseinanderplatzen würde, weil es doch von linksradikal bis rechtssozialdemokratisch da eine große Spannbreite gibt. Diese Dreierkonstellation sorgte dafür, dass es schwierig war, mit relativen Mehrheiten zu regieren. Macron musste sich dann entscheiden, hat dann oft mit Recht regiert. Im Übrigen zum Beispiel das aktuelle, das letzte verschärfte Ausländergesetz in Kraft getreten am 26. Januar 2024, wurde mit den Stimmen des Macron-Lagers plus Konservative plus Rechtsextreme verabschiedet.
Macron wollte ja eigentlich mit diesen vorgezogenen Parlamentswahlen seine relative Mehrheit im Parlament sichern und bestätigen lassen. Diese Taktik scheint nun alles andere als aufzugehen für Macron. War das nicht eigentlich schon absehbar?
Ja, und ich glaube auch nicht, dass das seine Taktik oder seine alleinige Taktik war. So dumm ist er dann auch nicht. Das Macron-Lager nach 7 Jahren an der Regierung und nach tiefen sozialpolitischen Einschnitten, die es entsprechend unpopulär werden ließen, jetzt glaubt einfach aus dem Handstreich nochmal eine eigene absolute Mehrheit für sich zu schaffen, indem es die relative Mehrheit aufs Spiel setzt. Das würde voraussetzen, dass Macron dumm ist. Das wusste er, dass das so nicht funktioniert. Ich glaube, er hatte 2 Szenarien im Blick. Entweder eine Schockstarre, um zu sagen, hier, jetzt kommt die extreme Gefahr von links, so stellt das ja da und die von rechts. Und deswegen legen wir jetzt die Politik still und da, wo es bisher relative Mehrheiten waren, regieren wir mit einer Expertenregierung weiter. Das zweite Szenario ist zynischer, das darin besteht zu sagen, lasst die Rechtsextremen regieren. Entweder erweisen sie sich als wirtschaftspolitisch verantwortungsbewusst, verzichten auf alle soziale Demagogie, machen wirtschaftsliberale Politik. Dann können die Besitzenden sich damit irgendwie anfreunden, dann wird aber der RN einen Teil der bisherigen Basis auch wieder verlieren. Oder aber sie erweisen sich als inkompetent, nehmen nicht genug Rücksicht auf Wirtschaft. Dann wird aber ein solches Chaos sein, die Arbeitslosigkeit ansteigen, die Zinsen werden ansteigen. Das in 2-3 Jahren, dann die Leute warten auf das bürgerliche Lager und so lange lässt man sie durchregieren, um sie dann eventuell wieder aus dem Sattel werfen zu können. Natürlich in beiden Fällen, um jeweils eine linke Alternative zu verhindern, die gar nicht erst entstehen können darf aus dieser Sicht.
Bernhard Schmidt ist Journalist und lebt in Paris. Ich habe mit ihm heute Morgen kurz vor der Sendung gesprochen.
Rabe Info.
Die letzten Wochen, ja gar Monate, waren von starken Regenfällen in Bern geprägt. Doch wie geht die Stadt mit solchen Wassermassen um? Wohin werden sie abgeleitet, damit es keine Überschwemmungen gibt oder unsere Keller volllaufen? Dennis Schwabenland hat sich auf den Weg in den Westen von Bern gemacht, um dort Alain Fallecker zu treffen. Er ist Leiter Unterhalt des Kanalnetzes beim Tiefbauamt der Stadt Bern. Fallecker erklärt, welchen ganz pragmatischen Nutzen die Schutzmaßnahme mit dem sperrigen Namen Wirbelfallschacht hat.
Ich habe jetzt von den Studios in der Berner Lorraine bei Rabe eine kleine Velo-Weltreise hinter mir. Ich bin jetzt hier tief im Westen von Bern und ich treffe Alain Fallecker. Er ist der Leiter Unterhalt des Kanalnetz des Tiefbauamts der Stadt Bern und ich sehe ihn auch da schon gerade stehen. Hallo, Herr Fallecker.
Guten Tag, Herr Schwabenland.
Hallo.
Hallo.
Warum treffen wir uns hier?
Ja, wir haben einen Termin zusammen. Wir wollen ein Bauwerk anschauen, das wir benötigen bei Starkregen oder auch bei länger anhaltenden Regenfällen.
Und wo gehen wir da jetzt genau hin?
Ja, wir schauen gemeinsam das Wirbelfallschachtbauwerk Hollenacker an. Das ist ein Element im Zusammenhang mit den Entlastungskanälen Bümplitz-Bethlehem.
Okay, dann bin ich sehr gespannt, wo Sie mich da hinführen.
Wunderbar.
Ja, zum Glück regnet es heute nicht. Sie haben gesagt, wenn es regnet, dann ist es sehr laut und wir würden kein Wort verstehen wahrscheinlich.
Ja genau, das ist so. Jetzt läuft wahrscheinlich nur Stadtbachwasser durchs Bauwerk, das wir dem Mollensee zuleiten. Das ist die Menge Stadtbachwasser, das wir nicht durch die Stadt ableiten können. Schöne Blumenwiese.
Ja genau, ich beschreibe das mal ein bisschen. Wir sind jetzt hier auf einer schönen Blumenwiese. Ja, im Schatten von den Hochhäusern in Bethlehem, vom Tschanagut. Genau, und jetzt stehen wir hier vor einem Eisentor und ich höre schon Wasser rauschen.
Es rauscht. Es rauscht, genau. Wir schauen, wie laut es ist, weil je nach Menge Stadtbachwasser ist es schon auch ein wenig lauter. Wenn es lange trocken ist, dann auch weniger Geräuschkulisse. Aber da geht was, ja. Vielleicht zu laut.
Ja, da wird es mir direkt mulmig. Also ich stehe gerade vor einem, was ist das?
Ja, das ist der Wirbelfallschacht Hollenacker. Genau.
Und wie tief ist der?
Ja, der ist wahrscheinlich rund 18 Meter tief.
Ja, um das mal kurz zu beschreiben, genau, wir stehen vor einem 18 Meter tiefen Schacht, der mündet unten zu einem Bach oder zu einem reißenden Strom, könnte man eher sagen, wo das Wasser durchfließt, man hört es. Ja, erzählen Sie mal hier, wo befinden wir uns? Vielleicht gehen wir kurz noch mal vor die Tür, damit ich Sie besser verstehe.
Weniger laut ist, ja.
Ja, genau. Ja, Herr Fallegger, was ist das jetzt genau?
Ja, das ist ein Bauwerk, das wir benötigen, um die Höhendifferenz zu überwinden. Also wir vernichten hier Energie, also Geschwindigkeit, Höhenenergie. Wenn wir das Wasser von hier direkt Richtung Wohlensee ableiten würden, hätten wir zu viel Geschwindigkeit im System. Und dann würde es im Bohlensee unten, wo es rausgeht in den See, ja, würde es dann eine Flut erzeugen. Und wir brechen hier eigentlich die Energie. Also das Wasser fällt diese 20 Meter runter, wird gebremst und fließt dann weiter und wird so nicht zu schnell.
Das heißt, das Wasser wird also wie genau in diesen Schacht dann geleitet?
Wenn jetzt ein Starkregen kommt im Bereich Bümplitz-Bethlehem, sind wir nicht mehr in der Lage, das gesamte Regenwasser mit dem häuslichen Abwasser über unser normales System Richtung Kläranlage zu führen. Da brauchen wir so Trennbauwerke, wir sagen diesen Regenüberläufe. Dort läuft ein großes Rohr rein, ein kleineres geht weiter, also große Menge kommt, kleinere Menge geht weiter Richtung Kläranlage und das Wasser, das zu viel ist, das schlagen wir ab in diese Entlastungskanäle. Die sind in Bümplitz-Bethlehem tiefer gelegen als das normale Entwässerungssystem und diese großen Kanäle, die führen dann an dieses Bauwerk ran. Und mit diesem Wasser müssen wir bei Regen oder bei Starkregen müssen wir mit dem, ohne über die Kläranlage zu fahren, ins Gewässer gehen. Und das, was dann bei Regenschauer mehr anfällt, das müssen wir, wenn wir können, in den Speicherbauwerken zurückhalten. Haben wir einige. Und das Regenwasser, das dann immer noch zu viel ist, das muss dann über diese Entlastungskanäle weg in den Bodensee.
Und wenn man das jetzt nicht machen würde, dann würde was passieren?
Wenn wir unser System nicht entlasten würden, hätten wir ein Problem, dass wir das Regenwasser nicht von den Straßen, Dächern wegkriegen. Im schlimmsten Fall gibt es Rückstauprobleme in die Liegenschaften. Also wir würden dann die Kellergeschosse fluten, der Häuser, und dort diese Kellerräume als Rückstauvolumina benutzen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Liegenschaftseigentümers und auch nicht im Sinne von uns, wo die Entwässerungsinfrastruktur betreiben.
Das hieße, es gäbe überflutete Keller und Hochwasser in der Stadt.
Das ist genauso. Genauso. Bei unserer Aufgabe ist ja das Schmutz wie auch das Regenwasser, das in der Siedlung anfällt. Und die Siedlung ist ziemlich stark befestigt. Also Wasser, das auf dem natürlichen Weg in den Boden findet, ist der Platz gering in der Stadt. Somit sind wir auch darauf angewiesen, dass wir da das Wasser auch aus der Stadt wegbringen und keine Hochwassersituation schaffen. Auf den Straßen, in den Gebäuden, auf den Plätzen.
Ja, und jetzt hört man die ganze Zeit den Stadtbach im Hintergrund rauschen. Die meisten HörerInnen, die beschweren sich gerade sicherlich über die schlechte Wetterlage. Die letzten Tage, die waren ja sehr stark von Regen geprägt. Was bedeutet dieser viele Regen für Sie?
Ja, diese Regenereignisse, die wir jetzt in Bern hatten in den letzten Tagen, Wochen oder auch Monate bald schon, die waren für uns nicht extrem schwierig zu bewältigen, weil das sind nicht diese Starkregenereignisse, die üblicherweise dieser Jahreszeit kommen. Es gab Gebiete in der Schweiz, die hatten extreme Niederschläge, Gewitterregen. Und die machen dann schon Probleme oder die fordern das System heraus.
Was ist der Unterschied zu den betroffenen Gebieten in der Schweiz, die wirklich von dem Hochwasser dann betroffen waren?
Ja, Sie müssen wissen, diese Systeme, die wir betreiben, die sind auf eine Ereignis dimensioniert, das alle 10 Jahre einmal stattfinden kann. Sind dann Starkregen über diesem Spitzenereignis da? Dann kann auch so ein System, das normal gut funktioniert, oder auch bei größeren Starkregen, kann dann zu Problemen kommen, ja, also dass das Wasser trotzdem nicht mehr abgeleitet werden kann und dann kann es auch zu Rückstauproblemen in die Liegenschaften kommen, wenn die ungenügend geschützt sind.
Das heißt, der Regen, der regt jetzt eher uns Menschen jetzt auf, aber für Sie jetzt vom Tiefbauamt ist es eher kein Problem?
Nein, die Ereignisse, die wir jetzt hier in Bern hatten in den letzten Wochen oder so, das war jetzt für uns als Betreiber nicht eine große Herausforderung, mit dem sind wir gewohnt. Ja, die Aare, die hat eine gewisse Kubatur abgeleitet, aber war jetzt auch nicht so kritisch noch. War sicher so an der Schwelle, wo die Schutzmaßnahmen dann gekommen wären. Aber bis jetzt ist das alles im normalen Bereich für uns hier in Bern.
Wie fühlt sich das manchmal an für Sie, so eine wichtige Arbeit am Kanalnetz? Ist man dann stolz und geht wie ein Superheld durch die Straßen? Keiner weiß, dass ohne Ihre Arbeit die Stadt schnell unter Wasser stehen würde?
Ja, meine Leute und ich, wir sind sicherlich stolz, oder auch meine Kollegen in der Planung. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, oder unser Credo ist der Gewässerschutz. Wir wollen Gutes tun für den Gewässer- und Grundwasserschutz. Das ist von dem, wo wir zehren. Also wir wollen das Trinkwasser schützen und möglichst wenig Wasser aus dem System verlieren in die Gewässer. Also unsere Aufgabe ist, möglichst alles Wasser, das aus dem Haushalt Abwasser entsteht, der Kläranlage zugeführt werden kann und dort gereinigt werden kann und dann ins Gewässer geht. Das ist unsere Motivation.
Also schon ein wenig Superheldinnen und Helden.
Ja, ich denke schon. Also ist auch nicht jedermanns Aufgabe. Ich denke, viele Leute finden das nicht so romantisch, sich in diesen Abwasserbauwerken aufzuhalten oder im Extremfall sogar drinnen rumzugehen. Wir machen das, müssen das tun, damit wir sicherstellen können, dass diese Anlagen auch zu jeder Zeit funktionstüchtig sind.
Ja, und sicherlich auch eine Aufgabe, die in Zukunft wichtiger wird. Die Klimakrise wird sich in den nächsten Jahren verschärfen. Was hat da die Stadt Bern geplant? Was muss passieren?
Wir wissen, wo wir mit den Kapazitäten eher knapp sind. Dort werden wir Kanäle vergrößern. Wir werden auch mit sogenannten Aufwertung des Grauraums, also des Straßenraums, versuchen, Regenwasser anderweitig zu nutzen für die Bewässerung von Grünflächen oder für die, was zulässig ist, oder auch für die Bäume, die dann auch immer bei Trockenheit Mühe haben, diesen Bäumen auch Regenwasser zuzuführen. Und auch eine gewisse Entsiegelung des Grauraums voranzutreiben, um dieser Klimaspitzen einfach auch die Hitzeminderung zu bewältigen oder auch etwas für die Hitzeminderung in den Städten zu tun oder auch diese Starkregen ein wenig anders abzufangen.
Ja, und wenn man das jetzt nicht machen würde, was würde dann passieren?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, unser System ist so ausgelegt, dass das auch für die kommenden Starkregenereignisse gut gewappnet ist. Wir haben Reserven. Die Engpässe, die wir haben, die sind wir am Bereinigen. Das sind wenige aus meiner Sicht. Wir haben doch noch einige Reserven, auch mit Veränderungen, mit dem Klima, denen noch gewachsen zu sein. Aber sicherlich braucht es ein waches Auge auf das System, wie es sich verhält und wie sich auch diese Starkregen zukünftig entwickeln werden.
Ja, dann aus dem Berner Unterwelt, Kanalnetz mit dem Superhelden, wieder ans Tageslicht. Die Sonne scheint noch, ist ja sehr rar in diesen Tagen. Und ich freue mich, dass diese Sonne jetzt noch ein wenig auf meine viel zu blasse Haut strahlt. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Alain Fallegger vom Tiefbauamt haben wir gehört.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 2. Juli. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder. Dann machen wir weiter mit unserer Serie zu den Klimaanpassungen in der Stadt Bern und fragen, wie ältere BernerInnen mit der zunehmenden Hitze umgehen. Schaltet also ein, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info hat Dennis Schwabenland und am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Heute geht der Tag, macht's gut und hoffentlich bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.